wollt ihr jetzt das Vorspiel noch oder soll ich jetzt anfangen?
Ohne Vorspiel. Direkt rein.
Die Annemarie ist nicht da, da können wir ohne.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt ohne Vorspiel, so der Titel unserer aktuellen Folge. Mit dabei der Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Dann der Alex.
Hallo.
Und ich, da ich mich nur alle 100 Sendungen vorstelle, ich bin Daniel und mit dabei ist die Annemarie diesmal nicht. Deshalb ja, fällt die Sache wahrscheinlich auch newstechnisch etwas reduzierter aus. Vorher, Annemarie, hattest du wenigstens noch die, wie soll man das ausdrücken, das Pflichtbewusstsein und hast uns News zugespielt. Jetzt sind da zwei jämmerliche, publische News drinne, die wir trotzdem mit viel Enthusiasmus vorlesen werden, wie immer natürlich. Dann haben wir drei Serien im Angebot. Zum einen Helix, True Detective und die dritte Serie im Bunde ist Lost Room, die ja als Retro-Serie fungieren könnte. Wie gesagt, ist schon etwas älter, läuft aber nicht desto trotz auf unseren beiden momentan sehr geschätzten Plattformen. Zum einen Watch Ever und zum anderen Love Film. Also wer da nochmal reinschauen will, der kann das darüber machen. Dann hatten wir eine Frage von der, die das, Erik, ich hab's wieder vergessen, Steff war weiblich und ist ledig und sucht. Nee, Quatsch, aber war weiblich, nee, ne?
Dr. Steff.
Dr. Steff. Die hat gefragt, ob
unser wissenschaftlicher Background hier
für die Folgen von Big Bang, wobei sie da immer ziemlich überabdisst. Ja, aber egal. Also, nochmal. Sie hat gefragt, ob man Watch Ever und Love Film auch im Ausland schauen kann. Ich habe da gleich mal angefragt in der Presseabteilung, hab ja einen guten Draht zu denen. Nee, Quatsch, hab die einfach mal angeschrieben und gesagt, hier, wie sieht's aus? Die haben gesagt, nein, grundsätzlich nicht, liegt an diesen Rechten. Also wie gesagt, die kaufen halt, diese Plattform kaufen die Rechte halt nur für Deutschland, deswegen können das auch nur dort gestreamt werden. Aber wieder ein Punkt für Watch Ever. Die hat mir gesagt, was ihr machen könnt, wenn ihr im Ausland seid und wollt Serien von Watch Ever gucken. Dort muss es eine Option geben. Ich habe es selber noch nicht getestet. Man kann diese quasi offline schauen. Also man schaufelt sich quasi die ganzen Folge, die ganze Serie, die ganze Staffel auf die Platte oder die Filme, was man gucken will. Und die kann man dann auch im Ausland gucken, ohne quasi nochmal so on demand das ziehen zu müssen. Das geht wohl wiederum. Ja. Also als Tipp, wer öfter mal im Ausland ist und sagt, hey, ich möchte gern was mitnehmen und wie gesagt, über das Stream geht's nur über einen Proxy, was wiederum irgendwie übelst aufwendig ist. Wie gesagt, wir machen das ja für einige britische Serien oder amerikanische Serien, wenn wir die in Echtzeit quasi gucken wollen. Aber es ist halt immer irgendwie nervig, weil nicht alle Proxys permanent funktionieren, wenn man diese ganze offene nimmt. Gut, dann haben wir ein paar News. Hier steht was ganz Kryptisches drin, Erik. Emmys Montag 25.8. Kannst du damit was anfangen? Ja, genau.
Und zwar momentan, oder bis jetzt waren ja die Emmys eigentlich immer, glaube ich, im September, also die Primetime Emmy Awards für die Serien, was wir auch öfters mal geschaut hatten und drüber berichtet hatten. Aber jetzt haben die einen ganz komischen Termin gesetzt, nämlich liegt dies auf Montag, 25.8. Das heißt, die werden dann nach deutscher Zeit in der Nacht vom Montag auf Dienstag verliehen in den USA halt. Also ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise war es ja immer sonntags, dass man quasi den Montag freinehmen musste, wie bei Oscars oder wie bei Golden Globe und was es nicht alles gab, Grammys, wer das alles geschaut hat oder Super Bowl jetzt aktuell. Aber jetzt halt 25.8. der Termin, den ihr euch eintragen müsst, wenn ihr die Emmys live schauen wollt.
Wollte gerade sagen, wer es live im Stream gucken will, der muss sich dann also quasi etwas umstellen. Dann hat Annemarie noch eine Kleinigkeit hingeschrieben, John Saves the World hatten wir vorgestellt, fand Annemarie sehr gut, die war auf dem Laufenden. Ich fand's nett, wegen Jean Hayes, bekannt aus Will and Grace, einer großartigen Serie. Dort hat er, wie gesagt, den Jack gespielt, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ist nun leider abgesetzt worden, mangels Quoten, hab ich mir schon so ein bisschen gedacht, weil so richtig hundertprozentig hat es mich nicht auch, also hat es mich auch nicht angesprochen. Und aus diesem Grund dachte ich mir schon, naja, das wird nicht so lange gut gehen. Also, wurde der Stecker gezogen. Hingegen, Erik, du guckst das mittlerweile ja auch wieder ganz gerne. Community ist wieder zu Hochform aufgelaufen, denn Harmon ist wieder an Bord, also der ursprüngliche Schreiber dieser Geschichten. Und ich muss sagen, wie die erste, wie die zweite Staffel, also so lustig, so ausgefeilt, so originell, war Community lange nicht mehr, oder?
Ja, und es ist ja auch ein alter Bekannter aus Breaking Bad jetzt dabei.
Genau.
Um jetzt mal zu spoilern, ja. Und kam da ganz überraschend und das macht den Verlust von Chevy Chase, der jetzt nicht mehr dabei ist, macht das durchaus wett. Ja, und er hat wirklich ein paar tolle Szenen.
Obwohl Chevy Chase am Anfang zumindest noch so indirekt so ein bisschen mit involviert ist, also er wird quasi noch entlassen. Und es gibt auch Donald Glover, ist auch aus der Serie, glaube ich, ausgeschieden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dort gibt es eine sehr herzerweichende Abschiedsszene rund um ihn, haben die im Team relativ gut gemacht, finde ich echt klasse. Also ist eine Serie, wer die aufgrund der etwas schwächeren Staffeln, der letzten beiden Staffeln etwas, aus dem Fokus verloren hat und die ersten zwei so richtig gemocht hat, der sollte unbedingt wieder einsteigen. Dan Harmon ist besser denn je. Community ist wirklich wieder zurück und hatte auch einer unserer Hörer, glaube ich, geschrieben. Also er kann sich vorstellen, dass aufgrund dieser Qualität der Serie dann wieder noch was kommen könnte anschließend. Mal gucken. Dann nur so ein kleiner Insider-Tipp von mir, da es mir mehr oder weniger über den Weg gelaufen ist und ich es gar nicht richtig registriert hatte. Men at Work ist wieder zurück. Ist eine, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal vorgestellt, großartige Serie mit einem Schauspieler aus That's 70s Show, deren Name mir gerade entfallen ist, ist aber auch egal. Die Serie ist zurück, die ist genauso gut wie immer. Danny Masterson spielt dort mit, das ist mir wieder eingefallen. Wirklich großartige Serie, die macht richtig Laune, die macht richtig Spaß. Und eine, Anne-Marie würde sagen, an dieser Stelle, ist so ihr Guilty Pleasure, ist Baby Daddy, ist genau das, was man erwarten kann. Alleinerziehender Vater zieht Baby groß mit Bruder, der was hat er gespielt? Eishockey. Einer sehr dominierenden Mutter und jetzt in der aktuellen dritten Staffel kommt auch die eigentliche Mutter wieder mit ins Spiel, also die Mutter des Kindes. Sehr verwirrt, sehr lustig, also mir gefällt die richtig gut. Zwei Tipps, also für diejenigen, die vielleicht die Serien geguckt haben und gar nicht wussten, dass sie wieder angelaufen sind. Läuft wieder, Men at Work, superklasse, Community, superklasse und Baby Daddy, wer es mag, ich mag's.
Ich habe auch noch ein paar News, also sind mehr oder weniger Trailer-Ankündigungen. Es gibt jetzt ein paar Teaser zu Game of Thrones, zur neuen Staffel. Die sehen ganz stylisch aus, wie immer. Also wer das guckt, der guckt das sowieso. Und ansonsten, wer es nicht guckt, der hat eh keine Ahnung. Und beim Super Bowl, der jetzt am Sonntag lief, gab es auch in der Halbzeitpause, oder nee, in der Werbepause besser gesagt, leider nicht auf Sat.1, denn die haben ihren eigenen Werbeblock gesendet, sondern man musste da US-Fernsehen schauen oder sich halt im Internet bedienen. Gab es den Teaser-Trailer zur neuen 24-Staffel und der haut richtig rein. Also für 24-Fans, da kommt wieder Freude auf. Also das muss ich unbedingt sehen. Und das startet jetzt dann im Mai, 5.5.
Jetzt muss ich nochmal ganz blöd fragen, kam dort eine Staffel oder ein Film? Wie war das nochmal?
Es kommt eine Serie, also eine Staffel mit 12 Folgen statt 24. Sonst hatten sie ja immer 24 Folgen, eine Stunde. Und jetzt machen sie halt 12 Folgen. Reicht auch.
Ja, nee, war bis mal noch mal Interesse, aber weil ich wusste nicht mehr genau, wie es war. Dann eine Frage, hast du bei
Chloe und Jack.
Hast du bei The Return mal reingeguckt, Erik?
Nein, habe ich noch nicht.
Ich habe es mittlerweile zu Ende geguckt, muss sagen, lohnt sich wirklich, also macht wirklich Spaß. Das Ende ist natürlich wie immer in solchen Serien so ein bisschen blub, blub, bla, bla. Bietet natürlich Raum für mehr. Da wird sicherlich auch, wie gesagt, wir hatten ja gesagt, eine zweite Staffel wird kommen. Da wird noch einiges, ja, möglich sein. Die Frage ist natürlich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie es so richtig weitergeht. Auf der einen Seite könnte der eigentliche Handlungsstrang aufgenommen werden. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, es ist Schluss. Und wie ich schon so ein bisschen angedeutet hatte, vielleicht irgendwie ein anderes Dorf, in dem man diese Art von Geschichte fortsetzt. Aber trotzdem, ich habe es wirklich in einem Rutsch mehr oder weniger in 14 Tagen durchgeguckt. Diese 6, 7 Folgen, die es gibt. Eine ganz gute Serie, eine ganz tolle Serie. Und wer diese Art von Serie oder dieses Genre mag und vielleicht auch so ein bisschen Comic-affin ist, dem empfehle ich The Revival. Habe ich auch einen Podcast drüber gemacht auf comicreview.de. Geht ungefähr das gleiche Thema, da kommen halt auch Leute zurück, die plötzlich eigentlich schon tot waren, plötzlich wieder lebendig sind, genauso aussehen wie immer, also keine Untoten im klassischen Sinn, also keine Zombies, sondern wirklich Menschen wie du und ich. Ganz am Rande, wer das Genre mag, der kann da mal reingucken, tolle Geschichte. Dann, Alex, es gibt eine ganz traurige Nachricht, ne, die dich betrifft. Denn es ist was abgesetzt worden, was dir sehr am Herzen lag.
Ja, und zwar meine Comedy-Entdeckung letzten Jahres, Hello Ladies, wurde leider dem Tode ausgesetzt. Und bin ich traurig drüber, kann ich nur sagen, ist die Menschheit wahrscheinlich noch nicht bereit dafür, für diesen Humor, der schade und ich die ein oder andere Träne verdrückt. Sehr schade für mich selber. Ich fand es sehr lustig.
Wie immer, wie gesagt, es ist halt ein sehr, sehr spezielles Programm. Vielleicht lag es daran, dass man sagt, okay, man kann, man muss es aber nicht weiterführen. Ich habe noch einen kleinen Serientipp am Rande, den wir, glaube ich, einfach in der Ausführlichkeit wahrscheinlich nicht besprechen werden, weil meine sehr geschätzten Mitkollegen BBC oder englische Serien nicht unbedingt so präferieren und Comedy, naja. Ich habe eine Serie entdeckt, die heißt Onkel, also Uncle, wie auch immer man das aussprechen möchte, die, wer jetzt About a Boy kennt, wie heißt das im Deutschen eigentlich, Erik?
About a Boy, was der Film?
Heißt auch so, ja? Im Deutschen, About a Boy, genau,
ja, der Film. About a Boy, und dann haben sie noch so einen blöden Zusatztitel, irgendwie der Tag der toten Ende oder so ähnlich.
Achso, also wer dieses Genre mag, so in diese Richtung geht, Anke, das ist eine super lustige Serie, die man mögen muss in gewisser Weise, aber trotzdem einfach mal reingucken, wer About a Boy mag. Onkel, in dem Fall, ne, Titel verrät es schon, kümmert sich plötzlich um seinen, was ist das dann, Neffen? Oh, mit diesem ganzen verwandtschaftlichen Kram bin ich immer nicht so. Und erlebt einiges, schleppt ihn so mit ins Stripclub, macht eine Aufführung, also eine Musikgruppe gründet er mit ihm, versucht so ein bisschen ihm ja in die Gesellschaft einzuführen. Es ist echt lustig, kann man unbedingt mal reingucken. Es sind, glaube ich, auch bis 6, 7 Folgen oder so. Momentan sind es, glaube ich, aktuell 4 oder 5, die ausgestrahlt wurden. Sehr, sehr lustig, 30 Minuten, BBC 3, glaube ich. Einfach mal gucken, ob er das im Stream erwischt. Tolle kleine Miniserie aus England, die macht wirklich Spaß. Gut, Annemarie ist nicht da, ihr merkt schon, News fallen demzufolge etwas kürzer aus, aber wie gesagt, ihr werdet überleben, dafür wird Annemarie mit doppelter brachialer Gewalt, ach, ich finde kein Wort dafür, das ist einfach so eine Superlative, beim nächsten Mal zurückkommen, bringt uns das direkt zur ersten Serie, die diesen wunderschön bezeichnenden Namen Helix hat, wo der Name in dem Fall auch Programm ist, die uns Erik mal kurz vorstellen wird. Erik. Helix, worum geht's denn dabei eigentlich?
Ja, also Helix, es geht darum, es wird uns erstmal in der Exposition da kommen so Leute mit Schutzanzügen in so einen Raum rein und alle irgendwie tot, liegen lauter Tote rum und es sind irgendwelche Käfige, die aber offen stehen, wo anscheinend mal irgendwelche Versuchstiere da ausgebrochen sind oder geflüchtet sind und finden sie noch einen. Der liegt da halt so rum und der sieht ganz übel mitgenommen aus, so ein Mann. Und fragt der eine Typ den anderen Typ so, ja, und hier, was bedeutet das jetzt? Hier, was heißt das? Und da sagt er nur Progress. Und dann ist erstmal Cut und dann kommt erstmal so der Vorspann und man weiß erstmal nicht, ja, was geht jetzt hier ab? Und es stellt sich dann heraus, es gibt eine Forschungsstation in der Arktis von, ich glaube, einer privaten Firma ist das. Und auf der ist eine Seuche ausgebrochen, offensichtlich. Also ich habe auch nur den Pilotfilm geguckt, also da weiß man jetzt noch nicht so sehr viel. Auf jeden Fall wird ein Team vom CDC hier, wie heißt das hier, Center for Disease Control, wird hingerufen, um eben die Sachen zu untersuchen. Und ja.
Nee, jetzt auch noch ein Seufzen, Entschuldigung.
Achso. Ja, bin ich sehr weit ab von der Spur, oder?
Nee, du bist ja, noch voll
auf Track. Dem Seufzen? Nee, okay. Da lernen wir dann auch schon so ein bisschen die Hauptfiguren kennen. Der eine wird gespielt von Billy Campbell. Den könnte man kennen aus The Killing. Und diesen Namen dieser Serie werdet ihr heute mindestens noch einmal hören. Dann spielt noch mit Hiroyuki Sanada, und wie man dem Namen entnimmt, ist das ein Deutscher? Nee, Quatsch, ist ein Japaner. Und wer jetzt ganz aktuell den Film gesehen hat, 47 Ronin mit Keanu Reeves, der jetzt gerade aktuell im Kino läuft, den ich auch in der Sneak hatte, da spielt er auch mit und da fand ich ihn eigentlich toll. Bei 47 Ronin. Dann gucke ich Helix, denke ich, den kennst du doch. Ist der das? Ja, ist ja super. Also ist schon manchmal komisch, wie ein und dieselben Leute immer wieder aufpoppen, die man vorher noch nie gesehen hat. Der hat zum Beispiel auch mal bei Lost mitgespielt. Da hat er den Dogen gespielt. Und Lost, diesen Namen werdet ihr heute auch nochmal hören. genau. Jedenfalls fangen die dann halt an, so zu ermitteln. Und uns wird so dieses Forschungsteam vorgestellt. Da gibt es halt dann auch ein paar Frauen da, Dr. Sarah Jordan und Dr. Julia Walker und Dr. Doreen Boyle. Und die haben halt so eine eigene Dynamik da in ihrem Team.
Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Eine Frage, die quasi aus diesem Team um Dr. Alan Farragut mit auf die Station oder in die Station kommt, die so ein bisschen dicker ist, die ein bisschen unschöner aussieht. Also das, die anderen beiden sehen halt attraktiv aus und sie ist die Einzige, die so ein bisschen aus der Rolle fällt. Woher kennt man die, weißt du das? Also die nachher auch den direkten Kontakt zu der einen Infizierten hat. Weißt du, wen ich meine überhaupt das mal?
Nein, ich weiß auch mal nicht, wen du meinst.
Na gut, ich suche nochmal ein Bild raus von der, damit ich dir das kurz schicken kann und du kannst dir weiter erzählen, weil die kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte sie halt nicht zuordnen, das war mein Problem. Mach es mal weiter und ich suche sie weiter raus.
Jedenfalls fangen die dann halt an zu ermitteln. Da kommt noch ein bisschen Drive rein, weil zum einen wissen die auch nicht genau, was dort eigentlich in dieser Forschungsstation so gemacht worden ist. Und die dort sind auf dieser Forschungsstation, die wollen auch nicht so recht raus mit den Informationen. Und dann ist auch der eine Typ, der auf dieser Forschungsstation ist, ist irgendwie der Bruder von dem einen vom CDC. Und das ist irgendwie eine ziemliche Verwicklung. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, oder habe ich doch mehrere Folgen geguckt, weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall.
Also der Pilotfilm, besteht aus zwei Folgen.
Und da flüchtet dann irgendwie einer durch das Lüftungssystem, man kennt das ja von Stopp langsam und so. Und dann müssen die den dann suchen und so. Und ja, also ich meine, an sich schon ganz interessant so. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Zug und ein bisschen mehr Spannung da schon gewünscht oder so. Und vielleicht ein bisschen mehr Resident Evil und ein bisschen weniger Outbreak, ja, wer den Film mit Dustin Hoffman kennt oder so, oder wie hieß der andere, Contagion oder sowas, der Steven Soderbergh-Film. Das ist halt eher so in die Richtung, so dieses Ermitteln, und könnte mir durchaus vorstellen, dass die Serie noch ein bisschen, ja, Schmackes bekommt. Ich habe die jetzt noch nicht so komplett zur Seite gelegt. Der Riesenkracher war es für mich aber nicht, gibt es momentan andere Serien, die mich da doch ein bisschen mehr begeistert haben. Deswegen liegt das so erstmal ein bisschen.
Ich habe es doch gerade gefunden, so den aus? Namen. Das war Catherine Lemieux. Aber ich habe gerade geguckt, ich habe durch ihre Filmografie geschaut. Wahrscheinlich sieht die einfach nur aus wie jemand, den ich kenne. Sagt mir überhaupt nichts. Die hat zwar bei White House Down mitgespielt, aber ich glaube nicht, dass die da eine sehr große Rolle gespielt hat.
Wie heißt die?
Ich habe es dir gerade gepostet im Chat. Kann es nicht aussprechen.
Die finde ich ja gar nicht bei IMDb.
Lemieux.
Ach doch, hier. Dr. Doreen Boyle hat die gespielt.
Genau, und die kam mir halt bekannt vor und deswegen dachte ich, du kennst sie vielleicht auch. Aber was du schon erwähnt hast, diesen Asiaten, den Dr. Hiroshi Hatake in der Serie, muss sagen, das war mein Favorit von allen Schauspielern in dieser ganzen Serie. Also der hat mir am überzeugendsten gefallen. Und wie du schon richtig gesagt hast, das gesamte Setting erinnert doch sehr stark aus so einem sehr breiten Mix aus Resident Evil, Outbreak, und für mich ist es noch so ein bisschen Whiteout. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Erik, aber einfach nur, weil das Setting, die sind halt in irgendeiner, ich sag jetzt mal, Polarstation irgendwo am Arsch der Welt, ringsrum ist nur Eis, und obwohl ich wirklich diese Serie mochte, ich habe versucht, die wirklich zu mögen, weil das ist halt so dieses typische Filmgenre ist. Ich mag diese ganzen Resident Evil Filme, ich mag Science Fiction, ich mag Thriller. Und trotzdem war es dann irgendwie ziemlich öde, ziemlich langweilig. Also wie gesagt, der Pilot besteht aus einer Doppelfolge. Ich muss zwar sagen, ganz am Ende gibt es noch so einen kleinen minimalistischen Cliffhanger rund um Dr. Hiroshi Hatake, aber der war dann doch so gering, dass ich nicht unbedingt sagen muss, ich muss das unbedingt weiterschauen. Also dieses gesamte Wissenschaftler basteln an irgendwelchen, ja, Genexperimenten rum, läuft dann schief, und was genau schief läuft, wissen sie noch nicht, und dann haben wir wieder einen Überwissenschaftler, der dann eben für dieses CDC arbeitet und das Ganze unter Kontrolle bringen soll, und du weißt aber eigentlich schon, dass die selber da irgendwie Dreck am Stecken haben. Dann kommt die Army noch mit rein ins Boot, und man weiß irgendwie auch, ach Gott, der ist bestimmt auch nicht gut, und es ist stellenweise doch sehr, sehr stereotyp. Und es ist auch erstmal nur für 13 Folgen angelegt, diese Helix-Geschichte. Und ich muss sagen, so richtig begeistert hat es mich nicht. Hast du eigentlich nur die ersten beiden gesehen oder hast du schon noch mehr geguckt, Erik?
Nee, ich habe nur die ersten beiden gesehen.
Weil ich dachte irgendwie in der Vorbesprechung, als du uns diese Serie empfohlen hattest, dass du da schon mehr gesehen hattest. Und ich dachte irgendwie, dass da doch schon ein bisschen mehr bei rumkommt irgendwie. Aber es
ist war am Ende empfohlen worden. Mir ist es empfohlen worden, irgendwie auf Twitter von verschiedenen Leuten. Da habe ich gedacht, ja, kann ich ja mal bei uns auch mal vorschlagen. Ich habe gefunden, ja, das ist aktuell gerade und so. Und deswegen habe ich das mal vorgeschlagen, ohne das genauer zu kennen.
Also, wie du schon sagst, es ist nicht schlecht, aber so vom Hocker reißt es einen auch nicht. Dafür ist es einfach irgendwie auch zu langsam erzählt, glaube ich. Also so richtig viel passiert nicht und dann ist es doch, wirkt es. Was würdest du sagen? Also sehr minimalistisch gedreht auf der einen Seite. Also du hast halt immer diese ganzen Labore und dann diese Lüftungsschächte, wo sie da durchhuschen, wo du schon sagtest, wo das ein bisschen an Stirb langsam erinnert, wenn dann Steve dadurch die Lüftungsschächte robbt, aber der rechte Reiz fehlt doch. Oder was sagst du, Erik?
Naja, ich glaube, was viel dramatischer war, war einfach ein schlechtes Drehbuch, fand ich. Also die Dialoge, die denen geschrieben wurden, waren relativ schlecht. Teilweise manche von diesen Schauspielern wirkten sehr laienhaft, um es mal vorsichtig zu sagen. Das hatte auch wieder so einen unfreiwilligen Charme, dass es halt wirklich irgendwie echt gewirkt hat, dass du dachtest, okay, du beobachtest jetzt wirklich welche, die da irgendwie tatsächlich irgendwie arbeiten und irgendwie auch diese Kommentare, das waren so richtig wie normale Gespräche teilweise, wo du gedacht hättest, ja, dieses Rumgefeixe, das kann schon mal passieren, so wenn da welche auf Arbeit sind. Aber ja, es ist halt irgendwie nicht besonders gut oder zugkräftig jetzt geschrieben auch. Das waren so für mich die Hauptprobleme.
Alex, du bist doch bestimmt ein großer Fan von Helix geworden, oder? Ist das was für dich gewesen oder bist du auch eher abgeschlafft?
Nee, leider bin ich auch enttäuscht. Also, wie ihr auch schon gesagt habt, glaube ich, der Anfang, bevor die Einleitung kam, war es doch sehr spannend, aber es hat dann für mich persönlich enorm abgebaut. Also irgendwie bin ich auch nicht so richtig Freund geworden mit der Serie. Die hat für mich so ein bisschen Drive gefehlt, ein bisschen wirklich die Spannung und die nicht so richtig Spannung aufbauen. Mir so ein bisschen, ja, nicht gefehlt, aber doch, ich habe es irgendwie vermisst. Also es war jetzt keine Serie, wo ich sagen muss, oh, ich will unbedingt wissen, warum das alles jetzt so ist und was der Hintergrund ist, dass ich weiß nicht, da fehlt es einfach ein bisschen. Das ist bestimmt ein schönes, ist eigentlich auch ein altes Thema, wie ihr schon gesagt habt, das wurde bei vielen Sachen schon aufgegriffen. Aber ja, man hätte es einfach in einem schöneren Ganzen verpacken können und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen spannender gewesen. Aber so, also ich werde es definitiv nicht weiter gucken, weil es mich einfach nicht gepackt hat, dass ich wissen will, wie es vergeht.
Geht mir genauso. Also wie gesagt, ich hatte echt gehofft, ja, vielleicht wieder irgendeine schöne Sci-Fi-Serie, die man gucken kann. Wie gesagt, Grundsetting, so Resident Evil für Arme, hätte was werden können. Am Ende dann doch eher etwas unspannend inszeniert. Die Geschichte ist nicht so gut, wie Erik schon gesagt hat. Drehbuch so ein bisschen mangelhaft. Also Erik, wem könnte man das empfehlen? Also wirklich.
Wem Contagion gefallen hat. Contagion von Steven Soderbergh, dieses Ding da, wo quasi hier diese weltweite Seuche ausbricht. Ja, der war ja auch ja sehr langsam so erzählt und wie das so ist. Und wem sowas gefällt, so eine Ermittlungsarbeit eher, ne? So von der Seuchenschutzbehörde.
Der könnte da Spaß dran haben.
Weiß natürlich nicht, ob die noch dreht, die Serie, ne? Also, das kann natürlich sein. Ich glaube, wir haben alle nur den Pilotfilm geguckt, oder?
Naja, wie gesagt, die ersten schon zwei Folgen,
das ist ja der Pilotfilm. Kann ja genauso gut sein, da drin geht es noch übelst ab, hier so Walking Dead-mäßig oder so, ne? Das ist da. Kann genauso sein, weil ich meine, die sind ja da unten irgendwie gefangen, ja, die können ja da nicht weg, da ist ja irgendwas, ne, dass die irgendwie erst nach einer bestimmten Zeit wieder abgeholt werden, weil das Ding ja irgendwie zu ist, damit sich die Seuche nicht ausbreitet, also kann schon noch, die Scheiße auf den Ventilator treffen, ne.
Aber da muss schon echt viel, also da muss schon wirklich viel passieren, dass da noch wirklich richtig Drive reinkommt. Kann natürlich sein, wenn es dann nicht diese Doppelfolgen sind, sondern wirklich gestrafft Handlung auf eine Episode reduziert, also auf diese 40, 45 Minuten Handlung, dass dann auch ein bisschen mehr Pep reinkommt. Wäre interessant, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer da draußen, der das vielleicht Erik über Twitter empfohlen hat, beziehungsweise gesagt, hey, ich bleib hier dran, ich schaue die 13 Episoden bis zu Ende durch und sag euch, ob das noch was geworden ist oder hab jetzt da mal ein bisschen auf den aktuellen Stand und finde Helix supergeil aus den und den Gründen, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare auf fortsetzungfolgt.net. Würde uns interessieren, ansonsten glaube ich, ist das wirklich nur für Die-Hard-Fans so in diese Richtung, wie Erik schon gerade gesagt hatte?
Und eine Anmerkung noch, die Frauen in der Serie sind schon, also bis auf die, die du gerade so toll fandest, also die anderen sind alle ziemlich hübsch, ne? Also kann man durchaus, also diese Dr. Julia Walker oder die Dr. Sarah Jordan oder sowas oder diese Jay oder wie die heißt da, also doch, also da haben sie schon ganz gut gecastet. Oder diese Anna oder wie die heißt.
Aber das reicht trotzdem nicht aus. Also ich meine, das ist ja das Problem. Die netten Mädels, sehen wirklich gut aus, da haben wir überhaupt nichts dagegen, aber wenn der Rest des Plottes nicht funktioniert, dann reicht's da auch nicht. Also dafür haben sie da wieder zu viel an, dass man dann wirklich dann auch ohne Handlung auskommen könnte. Stimmt's, Erik?
Diese andere Serie, wie hieß das mit den Playboys da, das hatte ich ja auch nicht gefallen damals.
Haben wir die gesehen, Playboy?
Weißt du das noch? Wie hieß denn die Serie damals?
Wir haben die nie besprochen, weil die, glaube ich, schon abgesetzt worden ist, bevor wir sie sprechen wollten, aber hieß die nicht Playboy? Irgend sowas?
Nee, die ist irgendwie anders.
Na egal. Playboy-Menschen, genau. Also Helix ist nicht so der Brüller. Wir haben uns mehr erwartet, eine Serie von Sci-Fi, die mehr oder weniger gefloppt ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Also müsst ihr nicht unbedingt reinschauen. Hingegen die nächste Serie, beziehungsweise, Erik, hast du noch News aus Deutschland? Du bist jetzt quasi der News-Beauftragte, der Maria da nämlich uns komplett im Regen stehen lassen. Also News aus Deutschland gibt es die Woche nicht, weil da gibt es niemanden, der irgendwas gemacht hat in Deutschland.
Ja, Goldene Kamera habe ich geguckt. Falls das jemand gesehen hat, ich mag ja Award-Shows, ja, also man kann mir da aber viel...
Er ist schon
in Award-Shows. Ich mag Award-Shows. Aber das war ja wohl, also ich mag, also deutsche Award-Shows ist für mich immer ja ein Grauen, ja, und so war es dann da auch. Also das einzig Gute war, Habi Kerkeling hat zusammen mit Michael Hunziker moderiert, das war echt toll. Und ansonsten war das einfach eine ganz, ganz furchtbare Veranstaltung, weil so dieses typisch Deutsche, ja, weißt du, so immer so ein Pult und da wird dann geredet am Pult und ganz, ganz furchtbar auswendig gelernt oder mit Zettel, ja, ganz furchtbar Fremdschämen. Das größte Fremdschämen war dann immer, wenn ein deutscher, in Anführungszeichen Star, ja, eine Laudatio auf einen internationalen Star gehalten hat. Zum Beispiel Heike Makatsch hat eine Laudatio gehalten für Gwyneth Paltrow und ach, das war so furchtbar. Und da haben sie noch
ein paar andere. Obwohl der ja ein Star dabei ist, den wir heute auch besprechen werden, oder?
Ja, selbstverständlich.
Ja, richtig.
Genau, also ja, hat ja viele Gründe, dran zu bleiben bei dieser Sendung. Achso, du hast es aber auch gesehen, Alex, oder?
Ich habe nur den Ausschnitt gesehen, wie er dann panisch auf die Bühne gerannt ist, weil er wahrscheinlich so langweilig geworden ist, dass er mal irgendwas unternehmen musste, oder? Ich habe das nicht verfolgt, also das aber... Das
Furchtbare ist bei diesen deutschen Award-Shows, dass internationale Stars prinzipiell einen Preis bekommen in einer Kategorie, in dem es keine Gegenkandidaten gibt, ja, bloß weil sie einfach da sind, ja. Das finde ich so furchtbar, also... wenn da Matthew McConaughey da ist, dann kriegt er halt einen Preis in der Kategorie und da werden halt keine Gegenkandidaten irgendwie genannt, ja. Genauso eine Band. Jetzt frage ich mal in die Runde, vielleicht wisst ihr es nicht, wenn es jemand von euch weiß, dann bitte nicht antworten, sondern den anderen antworten lassen. Wenn ihr sagt, eine Band, die wirklich, ihr sagt, aktuell ist die wirklich top und die hat schon seit Jahren, macht die richtig gute Musik, was würde euch da so in den Sinn kommen, jetzt international gesehen?
Da fragst du mich überhaupt, also den Falschen, weil ich höre kaum Musik und geschweige denn eine Band. Das heißt mehrere Mitglieder.
Mir fällt Alex, du weißt wo, oder?
Nee, ich weiß es wirklich nicht.
Also ich sag mal, wen sie da hatten, ja. Also wer gewonnen hat, okay. Als beste internationale Band, ja, hat Band gewonnen war. Cool and the Gang. Und
hat gewonnen?
Ja. Ja, natürlich. Hey. Auch wieder so ohne Gegenkandidat, ne? Also, ja.
Gibt's überhaupt und, noch?
Gibt's noch. Die haben sich auf die Bühne geschleppt. Die haben auch da ihr Medley Vollplayback gespielt. Und das Kuriose oder das wirklich Furchtbare war ja, dass diese internationalen Stars wie Gwyneth Paltrow oder der Matthew McConaughey oder so, die wurden ja dann noch so angetanzt, weißt du, so animiert von diesen Leuten und mussten dann noch so tun, als hätten sie gerade Spaß und so. Ach, es war ganz furchtbar. Also die einzig schöne Szene bei diesem Ding war, hat Habe Kerkeling holte plötzlich so einen goldenen, sah aus wie so ein Osterhase da aus Schokolade, hier so einen goldenen, sagt, okay, jetzt verleihen einen kleinen Sonderpreis für den schärfsten Hasen des Abends und ist dann so hochgegangen und da gab es so eine Unterteilung. Das ist wie so ein großes Kino gewesen, also mit so einer Unterteilung. Unten waren halt so diese, ja, Filmbranche, Schauspieler und so weiter. Und oben war dann so das gemeine Volk, ja, oder irgendwelche, die eingeladen waren oder die irgendwie Medienbranche waren, die irgendwie da reingekommen sind, ne? Und geht halt da zu einer hin und sagt, hier, du bist jetzt der schärfste Hase und so. Und die so, ha, hat sich gefreut. Ja, bist du die Emily? Ja, ich bin die Emily. Ja, guck mal nach vorne. Und dann hat er auf die Leinwand gezeigt. Und da wurde das Cover eingeblendet von der nächsten Ausgabe, der hört zu und da ist halt genau das Gesicht von der Emily drauf gewesen und da stand drunter beste Nachwuchsdarstellerin 2014 und da ist die fast nicht mehr geworden. Also sie hat überhaupt nicht damit gerechnet. Die hat dann auch erzählt, ihr hat nur jemand gesagt, ja, geh da mal hin, hier hast du mal eine Karte und so. Und dann ist sie halt hingegangen und dass sie da überhaupt nominiert ist oder einen Preis bekommt, das wusste die gar nicht. Und das hat man auch bei ihrer Dankesrede gemerkt. Ach, apropos Dankesrede, die waren eigentlich durch die Bank weg, bis auf von den internationalen Stars. Dankesreden, die konntest du alle Pfeife rauchen, außer Bruno Ganz noch, also als einzigen Deutschen, der hat eine richtig coole Rede gehabt. Aber gut, vielleicht hat es ja von euch da draußen auch jemand gesehen. Das war für mich wieder mal so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, ich weiß wieder, warum ich keine deutschen Awardshows gucken wollte. Also ich werde es auch nicht machen. Ich freue mich auf die Oscars jetzt am 2. März und ja, ich lasse das einfach sein mit diesen deutschen Awardshows, bringt nichts.
Da gibt es noch bestimmt ganz, ganz tolle andere Sachen, so wie mir fällt der Bambi ein, der Echo, dann Träum, ja, ganz die tolle
Krone.
Furchtbar. Bestimmt. Ich frage mich halt, also es wirkt ja immer so inzestuös, also man feiert sich selbst, ne? Man ist in diesem Inner Circle und dann werden diese Awards so die Reihe rum mal verliehen und jeder bekommt ihn einmal und man muss auch nichts machen, wie du schon sagtest, man muss da einfach nur Glück haben. Es ist ja schon seltsam, dass jemand nominiert ist, Nachwuchsstar, ich meine, ich kenne die Dame nicht und die mag auch ganz gut sein, aber irgendwo muss da so ein Auswahlkriterium stattfinden. Also das musst du vorher nach außen dringen.
Eine Jury, das haben sie auch so kurz gezeigt, gibt es eine Jury und so. Und ich glaube, das mit der Nachwuchsdarstellung, das haben sie sich auch wirklich mal gut überlegt, weil die kannte ich auch aus Kinofilmen und so. Da habe ich gedacht, ja, okay, das passt. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendjemand, aber dann hier so bester Fernsehfilm oder so, da haben sie halt so unsere Mütter, unsere Väter hatten sie da nominiert.
Ja gut, dann das ist ja noch gut gewesen.
Kinderprostitutionsdrama und dann noch irgendwas, also ja, und dann natürlich diese Dankesreden, ja, dann wirklich so, ja, ich möchte mich bei der Filmförderung sowieso bedanken, bei der Filmförderung sowieso und bei dem und ach, oh, das war so tröge, ey, oh, hat sich so gezogen.
Hättest du auch abschalten können, Erik.
Ja, es ist wie so ein Autounfall.
Da.
Außerdem kam da nichts an dem Samstag, es kam nichts.
Es kommt immer irgendwo etwas.
Also nicht mal Sky hatte ich auch alles schon geguckt. Da.
Ein Rerun von alles Lost zum Beispiel. Na gut, anyway. Wir kommen dann mal zu einer Serie, die dann schon wesentlich besser wieder geworden ist. Die hat Alex diesmal ausgesucht. Er hatte sie beim letzten Mal schon ein bisschen angeteasert und gesagt, wer spielt dort mit Alex? Die zwei Großen, die kannst du nochmal nennen, bitte.
Ja, der Matthew
McConaughey und
der Matthew McConaughey und unser alter Freund
Woody Harrelson.
Ja, das kommt auf den Namen nicht. Tschüss. Die spielen dann mal mit. Aber ich kann vorab schon mal sagen, ich bin nicht 100% überzeugt. Aber der Daniel wird es einfach vorstellen.
Jetzt. Muss man ja auch nicht sein und ich kann die Kritik bis gewisse Ansätzen auch verstehen. Also, True Detective ist eine Drama-Krimi-Mystery-Serie aus den USA, die wiederum mal auf HBO läuft, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt also, wir haben hier wieder eine Serie, die relativ kurz ist, also 8 Episoden in der ersten Staffel, aber dafür wieder jeweils eine Stunde bietet, also vollgepackt ist. Was jetzt gut sein kann, was schlecht sein kann, ich werde gleich sagen, ob es in dem Fall gut ist oder ob es ein bisschen gestrafter besser gewesen wäre. Aber worum geht's? Also, die beiden Hauptdarsteller, Matthew McConaughey und Woody Harrelson, sind Ermittler, Detektive, die, und jetzt wird das Ganze relativ spannend, also zumindest so aufgebaut, 1995 an einem Mordfall ermitteln. Und der Mordfall ist natürlich nicht irgendwie einer. Erik, wenn du es weißt, also mir blieb die ganze Zeit irgendein Film im Hintergrund, den ich mal gesehen habe. Es geht um einen Ritualmord, also man findet eine Frau vor einem Baum, die Hände gefesselt, kniend, mit einem Elchgeweih und drumherum lauter indianische Vogelfallen, also sehr rituell, sehr mystisch aufgebaut. Und wir haben eben diese zwei Detectives. Wir haben zum einen Matthew McConaughey, der nur der Taxman genannt wird, der rennt die ganze Zeit mit so einem Moleskine-Notizbuch in Übergroße durch die Gegend, macht sich Aufzeichnung, skizziert alles nieder. Wie er merkt, es ist 1995, also Technik ist dort noch nicht so allzu weit fortgeschritten und man merkt das auch, sobald man in dem Polizeibüro ist, dort steht der Rauch von Zigaretten quasi noch, wie es eben so in diesen alten Polizeifilmen früher war. Also, Matthew McConaughey ist eher so der zurückgebliebene, nicht, also der so sehr Eigenbrötler, der mesanthropisch veranlagte Ermittler, der mit den Menschen nicht so richtig aus kann. Woody Harrelson oder Harrelson hingegen als Detective Martin Hart, der ist schon eher so Familienmensch, bürgerlich, sagen wir, hat eine Familie, hat eine Frau, zwei Kinder, lebt in einem kleinen idyllischen Vorort und ist so der normale, ich sage jetzt mal 0815 Detective, auch gut in seinem Job, aber nimmt eben Matthew McConaughey so ein bisschen unter die Fittiche. Und jetzt kommt wieder dieser Knackpunkt, wir springen, glaube ich, 17 Jahre in die Zukunft, wir schreiben das Jahr 2012 und wir sehen die beiden gleichen Ermittler, eben Matthew McConaughey, der in einem Büro bei der Polizei sitzt und quasi aussagen soll. Und jetzt kommt der Hammer. Man muss 2-3 Mal hinschauen, um Matthew McConaughey zu entdecken. Also er ist in dem vorhergehenden, also in 95 schon ziemlich hager, sieht eher so ein bisschen aus wie ein Patient aus Philadelphia, also ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, abgehärmt. Und jetzt sieht er eher aus wie einer aus dem Knast. Also das Tattoo hat er auch damals schon gehabt, lange Haare, abgeranzt. Und beide werden quasi nochmal später 2012 interviewt zu einem Mordfall, wie das damals abgegangen ist. Denn das Problem ist, die beiden, so erfahren wir im Piloten, finden auch einen Mörder, der diese Prostituierte, die da vom Baum so als Ritual dahingemetzelt worden ist, und nicht dahingemetzelt worden ist, aber kultmäßig aufbereitet worden ist, finden die. Wir sehen im Piloten noch nicht, wer es ist und wie sie draufgekommen sind, sondern nur die ermittelnden Beamten im Jahr 2012 teilen das quasi Matthew McConaughey mit, und der sagt, naja, wenn es jetzt wieder neue Morde gibt, und das ist quasi dieser Aufhänger, es gibt nämlich im Jahr 2012 plötzlich wieder diese gleichen Ritualmorde, dann haben wir wahrscheinlich damals nicht den richtigen bekommen, sondern ihr müsst halt die richtigen Fragen stellen. Denn Matthew McConaughey lebt damals sehr zurückgezogen, hat seine, wenn ich es richtig mitbekommen habe, seine Tochter verloren, seine Frau verloren, ist so ein bisschen immer am Rande des, ja, zu viel Alkohol, lebt sehr, bitte?
Frau verloren? Ich dachte nur,
nur die Tochter.
Ich dachte nur die Tochter.
Und dann ist die Ehe zerbrochen, glaube ich, so.
Das genau. Draußen irgendwie, die hat irgendwie gespielt draußen, und dann ist die irgendwie überfahren worden, weil da eine Kurve war da in ihrem Wohngebiet.
Ja, also die Tochter, die ist wirklich über den Jordan gegangen, und die Frau, also die Ehe ist dann zerbrochen, deswegen ist die Frau auch aus seinem Leben ausgeschieden. Jetzt lebt er in einer Wohnung. Dort gibt es quasi nur eine Matratze, ein Tisch, darauf liegen extrem viele Ermittlungslektüren, also diese ganze Profiler-Literatur, die er dann so in sich einsaugt. Und ansonsten ist er auch ein sehr menschenscheuer Mensch, also sehr, sehr unumgänglich, also er ist nicht so richtig sympathisch, aber er hat es halt drauf, er kann halt gut beobachten, er setzt sich hin, guckt sich Sachen an und ihm fallen Zusammenhänge auf, und so kriegt er auch relativ schnell mit, aufgrund bestimmter äußerer Merkmale, aufgrund bestimmter Ablagespuren, Nutzungsspuren auf dem Rücken des Mädels an dem Baum, dass sich um eine Prostituierte handelt. Er wettet dann mit seinem Partner, und ja, es ist nachher auch am Ende eine Prostituierte. Also, wir haben im Prinzip 2 Handlungsstränge in dieser Geschichte. Einmal diesen 95, wo wir quasi erfahren, wie dieser Mörder oder dieser Mörder halt gefasst wird. Und wir haben 2012 offensichtlich den Handlungsstrang, wo dieser gleiche Mörder, der eigentlich gefangen worden ist oder festgenommen worden ist, plötzlich wieder losschlägt, obwohl er eigentlich noch im Gefängnis ist oder zumindest eigentlich unmöglich wäre, dass er dort mitkommt. Beide Ermittler haben sich quasi weiterentwickelt oder auch zurückentwickelt. Wie gesagt, Matthew McConaughey ist einer, der plötzlich eher so aussieht wie einer aus dem Knast. Gibt es da eigentlich irgendwie Anhaltspunkte, was der macht? Das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Hat das einer von euch irgendwie aufgefasst?
Das wird wahrscheinlich noch der Spannungsbogen sein, ne? Warum er jetzt
also so. Also eins steht fest, er ist aus dem Polizeidienst ausgeschieden, also die beiden sind auch irgendwie kein Partner mehr, das ergibt sich dann, er ist irgendwie 2002, glaube ich, aus dem Dienst ausgeschieden, seitdem haben auch die beiden Partner keinerlei Kontakt mehr, und was interessant ist, wie gesagt, Matthew McConaughey auf der einen Seite ziemlich abgeranzt, ziemlich fertig, ne? Der braucht um 12 sein Sixpack Bier, das holen die Beamten ihm auch, damit er halt irgendwie so auf sein Level kommt. Er sagt, er betrinkt sich immer an dem Tag um 12, trinkt er seinen Sixpack und raucht trotzdem, obwohl das halt Rauchen in öffentlichen Gebäuden halt auch verboten ist, aber man lässt ihn. Auf der anderen Seite wird halt Woody Harrelson interviewt. Man merkt schon, der ist ein bisschen korpulenter geworden, ein bisschen dicker, was mir auffällt, aber das ist wahrscheinlich auch nur für Insider wieder. Er trägt wahrscheinlich eine Uhr, die ein bisschen mehr kostet, also er ist die Karriere leider, würde ich mir behaupten, ein bisschen raufgefallen, und da ist zumindest so.
Ja, der sagt doch, nee, der ist doch selbstständig, ne? Der hat doch irgendwie ein selbstständiges Sicherheitsunternehmen,
ja,
irgendwas war doch da,
gut, ne?
Oder Privatdetektei oder
jedenfalls, also er ist gut im Geschäft,
sagen wir so.
Also, und man merkt halt, okay, da könnte auch irgendwo noch mehr drin dahinter stecken, also vielleicht ist da noch irgendwo, hat er noch ein bisschen Dreck am Stecken, der damit ausgegraben wird. Also, 2 Handlungsstränge, 2 grandiose Schauspieler, ich muss sagen, ich war, also man fängt langsam an bei dieser Geschichte, man quält sich in gewisser Weise so ein bisschen durch. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein 60 Minuten, es ist langsam erzählt, es ist so Südstaaten, Texas, Woody Harrelson. Manchmal versteht man ihn nur extrem schlecht, wenn er da in seinem Kauderwelsch vor sich hin brabbelt. Matthew McConaughey geht eigentlich immer. Und das ganze Setting ist halt so mehr so 70er Jahre Polizeiflair, wo sich so eine Handlung ganz langsam entwickelt und man nimmt sich viel Zeit, auch so diese Ränder dieser Peripherie abzufahren und zu gucken, was da passiert. Und das muss man mögen. Also ich muss sagen, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da kann ich unter Umständen verstehen, dass man da vielleicht sagt, okay, das ist vielleicht nicht so jedermanns Sache. Aber am Ende, wie gesagt, gibt es dann so diesen Dreh, wo man plötzlich rauskriegt, wo dann Matthew McConaughey sagt, also ihr stellt einfach die falschen Fragen und man merkt, da ist halt noch viel, viel mehr in dieser Geschichte involviert. Denn 95 ist eben Matthew McConaughey nicht nur eindimensional quasi auf diesen Mord ausgerichtet, sondern er geht auch viel, viel weiter zurück. Also ist dann irgendwann ein Mädchen entführt worden oder vermisst gemeldet worden, wo dann gar nicht so richtig ermittelt wird. Also da wird noch eine Handlungstiefe aufgemacht, die viel weiter geht. Was dann wiederum komisch ist, die besuchen dann den Onkel, der ehemaliger, glaube ich, Baseballspieler war. Und da findet man in diesem Schuppen auch so ein ja, indianisches Vogelfallen-Dingsbums etwas, was dort anscheinend 5 Jahre lang irgendwie rumlag und keiner hat es angefasst. Ist ein bisschen seltsam. Ansonsten für mich eine Detective-Geschichte, die ein sehr interessantes Bild vermittelt, einen sehr warmen Ton, langsam erzählt ist, was mich noch ein bisschen stört, aber wo ich trotzdem sagen muss, am Ende reizt es mich doch so sehr, dass ich sagen würde, ich glaube, ich werde mir diese 8 Episoden antun, ob ich sie mir gleich antue oder ob ich noch ein bisschen warte, bis alle draußen sind und dann verfügbar sind komplett. Muss ich entscheiden, weiß ich noch nicht genau. Alex, du warst ja zumindest von der Einführung her begeistert. Also du hast gesagt, okay, da spielen halt zwei große Schauspieler mit, spielen ja auch mit. Hat dich die Handlung überzeugt oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das hatte ich ein bisschen, ja, zurücktreten lassen von dieser Handlung?
Ja, also schon richtig. Ich hatte das auf jeden Fall als Highlight angesehen. Der Trailer war auch richtig gut. Also da waren wir, glaube ich, auch alle überzeugt, dass das eine gute Sache wird. Hab mich auch gefreut, mir das anzuschauen. Hab mir das dann auf dem Fernseher angemacht und habe so die ersten 20 Minuten angeschaut und war eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil zum einen hat mich jetzt der Mordfall an sich, der Ritualmord, extrem an Hannibal interessiert, an die Serie. Ich will da kein was unterstellen, aber es kann ja gut sein, dass sie sich da ein bisschen was abgeguckt haben, so. Aber das hat mich persönlich ein bisschen gestört, dass das halt, also das ist ja eins zu eins wie bei Hannibal, der hat ja auch immer diese Ritualmorde da gemacht und die so platziert und so schön dargestellt und mit Gehirn drauf und sowas. Das hat mich gestört, das ist vielleicht noch ein kleiner Punkt, aber es hat mich gestört. Und dann, wie du schon gesagt hast, dieses extrem die extrem langsame Erzählweise, wenn die beiden dann im Auto sitzen und sich da was zurechtnuscheln und du also wirklich Probleme hast, die Jungs zu verstehen und ich hatte es ein bisschen leise mir angeschaut, weil ich nicht so laut denke. Also du musst ja wirklich laut reden, dass du die auch gut verstehst. Und ich habe es ein bisschen leise mir angeguckt, aufgrund anderer Umstände und da hatte ich schon zu tun gehabt. Zum einen die akustisch einfach zu verstehen, das hat mich auch ein bisschen abgehört und dann halt auch immer diese langen, also so im Nachhinein, diese ewigen Autofahrten und dieses, wo sich jedes Wort zur Nase ziehen muss, damit er überhaupt einen Satz hinbekommt und dann dieses irgendwo in der Prärie rumgestehe und ins weite Feld reingeschaue und dann irgendeinen schlauen Satz rauszuhauen, das hat mich dermaßen abgetönt, weil das. So ist es einfach auch nicht im realen Leben. Also, da kann man auch jeder erzählen, was er will. Ich sag mal, Alarm für Gruppe 11 ist nicht das reale Polizeileben, aber so halt auch nicht. Ne? Stehen nicht zwei Cops am Weizenfeld, gucken da ein bisschen rein und philosophieren über irgendeinen Mörder. Also das kann ich mir nicht vorstellen. So, und halt auch dieser Fakt, dass welcher von den beiden, einer von den beiden halt dann einfach mal in irgendeine Kneipe geht, da irgendjemand anspricht und daraufhin dann direkt irgendwie einen Anhaltspunkt findet, das finde ich immer ein bisschen weit hergeholt. Aber so sind halt so die Sachen, die mich stören. Also vielleicht muss man der Serie noch ein bisschen eine Chance geben. Vielleicht mache ich das auch und gucke noch mal ein bisschen weiter, weil ich wirklich die beiden Schauspieler eigentlich wirklich mag aus Filmen, aus Hollywood-Filmen. Daher Also ich rechne denen auch die Schauspielkunst hoch an. Das wird wahrscheinlich auch, die spielen schon gut. Das, was sie machen, das spielen sie schon gut, aber ich komme darauf nicht so richtig klar. Und das ist halt, was mich momentan noch ein bisschen stört, diese extreme Kaugummi-Geziehe, ne? Also das, ja, ist schwierig. Also das finde ich schon als schwierig an, da konzentriert dabei zu bleiben, ne? Aber das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, ein bisschen mit ein bisschen mehr Action verbinden können, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Und ja, die Story ist auf jeden Fall spannend und aber auch wieder so ein bisschen vorhersehbar, ne? Also da wird jetzt nicht der riesen Big Bang passieren, wo dann ja der Super-GAU an Fall rüberkommt. Also das wird halt, finde ich, schon ein bisschen vorhersehbar. So ein Serienmörder und der hat irgendwie, keine Ahnung, andere Fährten gelegt und sowas dabei rauskommt. Ne? Und das ist halt ein bisschen vorhersehbar und deswegen gebe ich da mal jetzt nur einen seitlichen Daumen mit Tendenz nach oben, aber ich habe mir mehr versprochen.
Also ging
Das
mir auch
war's
so, aber
jetzt.
ich glaube, das liegt wirklich daran, ich weiß nicht, ob HBO sich grundsätzlich mehr Zeit für das Erzählen von Geschichten an sich nimmt und gibt und man mittlerweile so ein bisschen, ja, wie verwöhnt ist, beziehungsweise, also wie soll man sagen, dieses gestrafftere Format mehr vor Augen hat, wo man dann merkt, wenn man könnte aus dieser ersten Pilotfolge ja sicherlich auch diese 15 bis 20 Minuten rausschneiden und man würde das handlungstechnisch überhaupt nicht großartig merken. Das ist auch so mein Kritikpunkt, wo ich sage, man muss sich wirklich halt gezielt eine Stunde Zeit nehmen und sich wirklich drauf einlassen und dann in aller Ruhe das gucken. Mal so nebenbei ist nicht möglich, dafür kriegt man dann zu wenig mit, auch wenn nicht besonders viel passiert, aber es ist dann doch eine Handlung, die Spaß machen kann, wenn man sich drauf einlässt. Und wo ich so ein bisschen ein Problem habe, da muss ich mal Erik fragen, wie das dem geht, Woody Harrelson. Ich sehe den immer noch nicht so in solchen, für mich jetzt zumindest, in solchen Rollen. Für mich ist es immer noch der Woody Boyd aus Cheers, also aus dieser Sitcom. Ich sehe den irgendwie komischerweise immer in eher lustigeren Rollen, obwohl das überhaupt in den letzten Jahren gar nicht mehr so sein Metier ist. Wie siehst du das eigentlich als Film, als Kinocast-Betreiber?
Also im Kino, da haben wir den ja gehabt bei Sieben Psychos zum Beispiel, da hat er eine coole Rolle gehabt, bei Zombieland da hat er eine coole Rolle gehabt. Ja, Sieben Leben, kann ich mich erinnern, war da dabei. Transsibirien, das war so ein komischer mit der transsibirischen Eisenbahn da. Also ich nehme den schon als
Oh, ich hab den
ernsthafteren.
aber auch mehr so als Comedy-Jung in Erinnerung, so Weiße Jungs bringen's nicht. Das war ein guter Film.
Für mich ist er am ehesten, verbinde ich den immer noch mit Natural Born Killers und also eher weniger mit diesen komödiantischen Sachen, sondern eher schon mit den doch etwas härteren Sachen.
Und auch Matthew McConaughey, also ganz
Ja,
kurz, Erik,
gut.
noch, du kannst dann gleich deine Meinung sagen, der ist auch so ein Typ, den sehe ich eher so als Sunny Boy, das ist der Typ, der oben ohne sich gerne zeigt, weil er eben hier Muggibudenatze ist, also nicht Muggibudenatze ist, aber halt einfach gut zurechtgetrimmt ist. Deswegen ist diese Serie vielleicht auch so interessant. Das sind halt zwei Schauspieler, zumindest aus meiner Sichtweise, die auf den ersten Blick gar nicht so für diese Rollen prädestiniert sind und dafür machen sie es dann aus meiner Sicht wieder auch richtig gut. Also ich habe dann Matthew McConaughey, war ich überrascht, wie er aussah, wie er geschauspielert hat. Hat mir sehr gut gefallen und Woody Harrelson genauso. Hat zwar am Ende so ein bisschen mehr so einen schleimischen Touch irgendwie, wo ich mir nicht weiß, ist er mir sympathisch? Da ist mir Matthew dann doch um einiges sympathischer, aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch eher von den beiden in True Detective eher überrascht. Erik, so, jetzt darfst du mal sagen, hat dir True Detective gefallen oder hast du auch irgendwelche Kritikpunkte, die dich stören?
Ja, die Medaille, die hat schon zwei Seiten. Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist zum einen die schauspielerische Leistung an sich und die Art, wie es gedreht ist. Das hat mich schon begeistert, so sehr begeistert, dass ich sogar die zweite Folge noch geguckt habe. Und was ich auch gut fand, war eben gerade im Original eben dieser Akzent, der wirklich dort vor Ort, ja, wahrscheinlich so aus dieser Region auch kommt, ja. Weil halt wirklich der Matthew McConaughey, den fand ich ja am genialsten, wie der so gesprochen hat, da mit so einem ganz leichten Lispeln, was er da mit reingebracht hat und so. Ja, und was natürlich, was du eben schon gesagt hast, hier, wie der so verhärmt aussah, der hat ja den Film gedreht, Dallas Buyers Club, wofür er übrigens auch die goldene Kamera gewonnen hat in der Awardshow, die ich geschaut habe,
Hat
ja.
er nicht auch Golden Globe oder sowas bekommen?
Da spielt er ja, genau, und dafür hat er ja auch einen Golden Globe bekommen. Und da spielt er ja einen AIDS-Kranken, der quasi einen einen illegalen Medizinhandel aufbaut, ja, wo sie irgendwelche Mediziner aus Mexiko nach in die USA schaffen, damit eben die Krebskranken, die keine Krankenversicherung haben, sich da irgendwie was Günstigeres kaufen können und so. Und für diese Rolle hat er wirklich irgendwie, wer weiß wie viel Kilo abgenommen, also wirklich ganz extrem, fast so viel wie Christian Bale damals für The Mechanic oder wie das hieß. Hieß das Mechanic? Nee, nicht Mechanic. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls denke ich mal, das war noch so die Nachwirkung, weil True Detective hat er ja danach gedreht und davor hat er ja The Wolf of Wall Street gedreht. Da hat man es auch schon ein bisschen gesehen, das sah schon ein bisschen anders aus. Aber was eigentlich das Erstaunliche ist, der hat ja im Vorhergehen oder 2 Jahre vorher hat er ja Magic Mike gedreht, wo er ja diesen Stripper gespielt hat, der ja total aufgepumpt war mit Muskeln. Also es ist schon ein ganz schöner Unterschied gewesen. Ja, aber wie gesagt, ich fand es sehr gut, wie die schauspielerische Leistung war, auch bis hin zu den Nebencharakteren, die wir gesehen haben. Aber ich hatte eben diese langsame Erzählweise und dieses wirklich, ja, jetzt gehen wir da nochmal hin und fragen die Frau und anstatt wir da die Informationen gleich bekommen, nein, da setzen wir uns erstmal noch mit der hin und reden nochmal, dass die von ihren Problemen erzählen kann und ja, und ich meine, das ist schon so ein Sittenbild, was da entsteht, was sicherlich auch dazu führt, dass eben die ganze Atmosphäre ganz gut transportiert wird, aber ach, das ist halt nichts für mich. Das ist so ein bisschen wie bei The Killing, das war mir halt auch irgendwie zu tröge und zu langsam und das ist hier auch und man merkt es ja auch, dass der Produzent oder der Regisseur hier, der Showrunner von True Detective, der Nick Pizzolatto, das war ja auch der Schreiber von The Killing, der hat ja auch ein paar Episoden dort geschrieben und hat da seine Erfahrungen gesammelt und irgendwie merkt man das True Detective sehr stark an, dass diese langsame Erzählweise und dieses, ja, und da gehen wir da nochmal hin. Also bei True Detective ist eindeutig, wie so schön diese Redewendung ist, ist der Weg, das Ziel. Ja, also es geht nicht hier irgendwie darum, jetzt Informationen zu bekommen und schnell zum nächsten Punkt. Also ich bin halt eher so der Typ, der 24 mag, ja, wo halt wirklich alles durchgehetzt wird. Ich bin halt weniger so dieser Typ hier, The Killing oder True Detective.
Was wir auch noch loben müssen, ist der Vorspann. Der ist auch grandios, also tolle Musik, Far From Any Road bei The Handsome Family, noch nie gehört, keine
Ahnung. HBO hat ja eigentlich immer gute Vorspanne.
Aber das ist wirklich grandios und deswegen kann ich verstehen, ich hatte es im letzten Mal ja schon angedeutet, dass ich ein paar Leuten, die ich auf Twitter folge, also die über dem großen Teich wohnen, die meinen auch, also die haben dann so 3-4 Mal sich diesen Vorspann angeguckt. Kann ich nachvollziehen, macht wirklich Spaß. Man muss sich halt wirklich auf eine Zählstruktur einstellen, die langsamer, die gediegener ist, wo dann alles, wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen aus der Nase rausziehen und dann nochmal zurück und dann doch nochmal nachfragen und dann kann man mögen, muss man nicht unbedingt, aber ansonsten ist es zumindest auf alle Fälle eine Serie, die man unbedingt mal reinschauen muss und die auf alle Fälle insofern Potenzial hat, weil sie halt qualitativ wirklich gut gemacht ist. Aber, wie gesagt, mit den Einschränkungen, man muss sich halt diese Stunde Zeit nehmen, man muss sich halt da wirklich voll drauf konzentrieren und dann muss man halt auch zulassen, dass da eben mal das nackte Gras irgendwo gezeigt wird und dann nicht so viel passiert, sondern dass man so ein bisschen, vielleicht in dem Moment auch ein bisschen drüber nachdenkt, was bis dato passiert ist. Also ich bin mal gespannt. Man erfährt ja schon im Piloten, dass Woody Harrelson da so, ja, so mehrere Eisen im Feuer hat, vermutlich, zumindest wird ja so angedeutet, was Frauen angeht und wahrscheinlich hat, also so kommt es mir zumindest vor, irgendwann Matthew McConaughey mit der Frau von Woody Harrelson nochmal irgendwann eine Affäre. Schauen wir mal. Erik, du hast jetzt 2 Episoden gesehen.
Ja, genau.
Ändert sich noch am Erzählstil was oder bleibt das dann auch in der zweiten Episode so gleich?
Das bleibt schon so gleich. Es passieren aber halt immer wieder Sachen, die einen, wo man denkt, ah, okay, das ist jetzt interessant oder so. Also man sieht dann zum Beispiel die Affäre von Woody Harrelson und so. Und das ist halt dann HBO-typisch auch wirklich explizit dargestellt, ja. Und da, die gehen halt rum und treffen halt Leute und Nebenrollen, wie ich schon gesagt habe, die spielen halt alle total gut. Das ist jetzt nicht so wie bei irgendwelchen anderen Serien, wo halt bei der Nebenrolle, da wird halt gesagt, komm hier, das ist nicht so wichtig, das ist die eine Frau, die muss mal kurz da zeigen, hier auf den Schuppen und dann gehen die Hauptcharaktere in den Schuppen und dann siehst du die Nebencharakterfrau nie wieder. Dann nehmen wir halt irgendjemand, der mal ein bisschen reden kann und ein bisschen nach was aussieht. Nee, hier ist es wirklich so, dass bis zur kleinsten Nebenrolle richtig gut gecastet ist und richtig gute Schauspieler auch sind. Das erstaunt mich halt immer wieder. Die laufen irgendwo rum, treffen irgendjemanden und wie wir es schon gesagt haben, das wird dann halt sehr, sehr ausgewalzt, sehr stark und die ja, die Figuren sind aber alle irgendwie ziemlich gut und ja, ich werde bestimmt noch weiter gucken, obwohl es mich jetzt eigentlich nicht so sehr gefesselt hier, aber mir gefällt es einfach, ja, die Schauspieler zu sehen und die Art, wie es gedreht ist und Matthew McConaughey und Woody Harrelson, die sind echt gut, also keine also Frage.
Die Serie lebt definitiv von den Dialogen und auch von der Interaktion der einzelnen Figuren und mit diesem Spiel, diesem Zeitsprungspiel im Prinzip auch, ne? Man weiß, da ist irgendwann was vorgefallen, da ist Matthew McConaughey, wir sagen immer, also Rust, also der Detective, irgendwie auf die schiefe Bahn oder zumindest auf Abwege geraten und Woody Harrelson ist auch nicht mehr das, was er mal war und man will halt auch wissen, was ist mit diesen beiden Charakteren passiert und wer ist der Mörder und was passiert jetzt aktuell. Also spannendes Setting, schon langsam erzählt, starke Dialoge, starke Schauspieler, ist auf alle Fälle eine Serie, wer so auf Detective-Kram steht, ich sage es Kram abwertend, also ein Drama, Krimi-Drama, der sollte unbedingt mal reinschauen, der kommt, glaube ich, voll auf seine Kosten. Oder wer einfach Matthew McConaughey mag, Woody Harrelson mag, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Von mir also auch eher so dieses Daumen halb nach oben, noch nicht so ganz. Also ich muss auch erstmal noch eine zweite Folge gucken, um da wirklich reinzukommen und dann abschätzen zu können, wie es dann im Einzelnen weitergeht. Zumindest hatte mich dann so dieser Möchtegern-Cliffhanger so am Ende dann wirklich so gepackt, dass ich sage, ja, ich möchte ganz gerne mehr davon erfahren. Alex, du zweite Folge nochmal oder auch nicht unbedingt?
Nee, ich glaube, ich mache es analog zu dir. Ich werde lieber warten, bis die Serie komplett verfügbar ist und dann an einem useligen Herbsttag mal 8 Stunden durchgucken.
Wahrscheinlich von früh bis
abend. Einer Palette Red Bull neben dem Sofa.
Wenn dann schon stilecht mit einem Sixpack. Ne? Weiß Gott, gibt es Sixpacks überhaupt noch bei uns zu kaufen? Ne? Müsste man Bier trinken. Egal. Gut.
Dosenpfand.
Dosenpfand, den gibt es ja. Aber ob es noch Bierbüchsen, naja, warum nicht?
Gibt ja, deswegen gibt es ja keine Büchsen mehr, wegen diesem Dosenpfand.
Oh, Büchsen gibt es doch. Klar.
Letztens habe ich irgendwo Faxe-Bier gesehen, glaube ich. Weißt du noch nicht wo und warum? Und ich weiß nicht, ob man das Zeug überhaupt trinken kann oder ob das nur zum Darstellen ist, dieser 1 Liter.
Dänisches Bier.
Riesige übergroßen
Dosen. Ja, ja, das sind so riesen komische
Büchsen. 1 Liter.
Naja, wie gesagt, ich
trinke. In unseren Händen aussieht normale Dose.
wie so eine kleine Erfrischungsdose. Nee, Quatsch, also True Detective, schaut mal rein, ist sicherlich für den einen oder anderen was, aber wie gesagt, nehmt euch einfach ein bisschen Zeit, dann könnt ihr es besser genießen. So, dann kommen wir zur letzten Serie des Podcasts und die ist nun wiederum ein wenig älter, das ist eine, die hat uns, glaube ich, auch vor Jahren irgendwann einer unserer Zuschauer schon mal empfohlen, es ist eine bereits im Jahr 2006 ausgestrahlte Miniserie, das heißt also, das sind nur 3 Episoden, dafür aber jeweils, jetzt lass mich lügen, ich glaube komplett in Spielfilmlänge, also immer so 90 Minuten. Und es spielt jemand mit, da würde Anne-Marie jetzt aufschreien. Zum einen spielt nämlich Julian Margulies mit, die bei The Good Wife die Anwältin ist, also gut besetzt. Und dann spielt ein Deutscher mit, Peter Krause, nein Quatsch, es ist nicht der Peter Krause, den... Wenn man alt ist, noch kennt, so als Sänger und Schauspieler, nein, es ist Peter Krause, wahrscheinlich, keine Ahnung, den man aber auch aus Serien kennt wie Six Feet Under, hat er mitgespielt, dann Parenthood spielt er aktuell noch mit und eine, die ich eigentlich ganz gerne gemocht hatte, Sybil, aber die ist jetzt schon ein bisschen, länger her. Gut, und Erik wird sie uns vorstellen, der hat sie nämlich zum einen jetzt vor kurzem erst geschenkt bekommen auf DVD. Ich habe sie auch noch auf DVD zu Hause, also ihr habt da die breite Auswahl, dadurch, dass sie so alt ist. Ihr könnt sie auf, wir haben es schon ganz am Anfang gesagt, ihr könnt sie auf Watch Ever gucken, ihr könnt sie auf LaFilm gucken, dort sind sie beide komplett verfügbar in HD, dann auf DVD. Also das volle Programm, eine Serie, die breit verfügbar ist und ihr werdet gleich erfahren, ob es sich wirklich lohnt oder nicht. Erik, stell uns doch mal, Alex, du bist dran.
Ist ja, das so, ja,
der liebe Alex. Nein. Ja, das Alter. Ja,
Alter.
Erik hat ja schon.
Ich hätte es viel lieber gemacht als Helix.
Du darfst dann gerne nochmal ausführen, falls Alex ein bisschen strauchelt, darfst du nochmal nachholen.
Ist jetzt hier auch kein Wunschkonzert, Erik, wird das genommen, was
sagt. Also, Alex.
So, The Lost Room. Das verlorene, wie heißt es auf Deutsch? Das verlorene Zimmer, das verschwundene Zimmer.
Ja, wir gucken ja alles, was mit Lost zu tun hat, ne?
Das Zimmer. Ist schon ein bisschen älter, das merkt man auch der Serie an, also alle schon ein bisschen retro, ist schon wieder fast wieder 10 Jahre her. Man sieht es der Serie irgendwie an, keine Ahnung warum, aber man sieht es ja an. Auf jeden Fall ist man direkt mittendrin. Man ist bei einem unglaublichen Deal dabei, wo böse Männer noch viel böseren Männern ein mysterisches Ding in Form eines Schlüssels verkaufen wollen. Und dieser Deal irgendwie in die Hose geht und da ja beide Parteien oder die eine Partei, die das eigentlich kaufen will, doch irgendwie ja Böses im Sinn hat und die zu verkaufende Partei um die Ecke bringt. Und im Anschluss sehen wir halt dann unseren Hauptdarsteller, den Peter, um die Ecke kommt, der halt in der Serie einen Polizei-Detective spielt und diesen Fall halt zugespielt bekommen hat oder ermitteln muss. Und ja, der ermittelt halt in dieser mysteriösen, also ist halt ein Mord passiert bei dieser Übergabe und ein sehr seltsamer, mysteriöser Mord, weil die getöteten Personen halt total verkohlt und brannt sind, aber die Klamotten, die sie anhaben, nicht verbrannt sind. Das ist schon mal das erste Mysterium in dieser Sache. Und das versucht er also rauszufinden und erfährt oder kriegt relativ schnell dann mit durch einen Anwesenden, dass es da sehr mysteriös vor sich geht und erfährt von diesem besagten Menschen, der dabei war, dass es um einen Schlüssel ging. Also dieser Deal handelte sich um einen Zauberschlüssel, mit dem man, jetzt verrate ich es auch direkt, mit dem man durch jede Tür gehen kann und dann in dieses verschwundene Zimmer gelangt. Das ist also sieht aus wie ein Hotelzimmer, wo diejenige Person hineintreten kann und dann durch dieses Zimmer wieder heraus in ein sich gewünschtes, zu einem gewünschten Ort. Also ich kann jetzt da reingehen und komme zum Beispiel beim Erik aus der Toilette raus zum Beispiel oder gehe rein und komme bei der Bundeskanzlerin ins Arztzimmer rein. Also so ist das gedacht durch den Schlüssel und durch das Hotelzimmer und das wird relativ schnell von unserem Polizisten als gegeben angenommen und da wird sich auch nicht groß gewundert, warum überhaupt sowas möglich ist. Es ist einfach mal so und ja, ne, ist eine tolle Sache. Der probiert es auch direkt mal aus mit seinem Kollegen und geht irgendwie zu einem Footballspiel und beide finden es ganz toll und denken sich gar nichts dabei und kriegen dann aber recht schnell dann wieder von den bösen Jungs, die eigentlich diesen Schlüssel haben wollten, werden da auch gelauert und erpresst in Form oder die Tochter von den Polizisten wird halt entführt von den bösen Jungs und so wollen die Bösen halt den Schlüssel erpressen. Das klappt nicht so richtig, weil da was passiert, was ich gleich jetzt nicht unbedingt sagen will, um die Spannung noch ein bisschen zu halten. Auf jeden Fall wird der Cop dann doch relativ ja, ungünstig verstrickt wird in die ganze Geschichte mit dem Zimmer, mit dem Schlüssel. Und das wird dann auch so ein bisschen der rote Faden sein der Serie, vermute ich mal, wo ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen will, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten, wie schon gesagt. Was wir auch noch erfahren in der ersten Folge ist, dass es halt ja viele dieser Objekte gibt. Also es gibt nicht nur diesen Schlüssel, der in dieses Zimmer gelangt, was ein super gutes Gimmick ist für den Besitzer, weil der überall sich hin, sagen wir, teleportieren kann. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Gimmicks, wie zum Beispiel eine Busfahrkarte, wo, wenn man da dem Erik auf den Kopf haut, zum Beispiel, der dann irgendwo in Mexiko, New Mexico rauskommt und nicht wieder zurück kann. Ja, also gibt es so viele so Sachen, die halt so Zauberkräfte haben. Ne? Und ich vermute, dass das halt der Polizist versucht rauszufinden, wo die halt herkommen und er versucht dann halt diese eine Sache, die ich nicht nennen will, jetzt geht um seine Tochter in Anführungsstrichen wieder gerade zu rücken. Also da ist schon die Marschroute ganz klar definiert, also man weiß schon ungefähr, wo es hingehen soll. Man ist auch wahrscheinlich, also es ist vorhersehbar, da werden wieder viele fantastische Sachen passieren in den Folgen und malen können, wo das Ganze endet, so ein bisschen. Nichtsdestotrotz ist es eine nette kleine Serie. Man kann sich das gut angucken. Wenn man jetzt nichts groß anderes auf dem Plan hätte, würde ich das auch empfehlen und weiter gucken. Aber es gibt durchaus Besseres zurzeit, was man sich anschauen kann. Deswegen so ein kleines Backup kann man auf jeden Fall immer mal sich immer auf der Agenda haben. Aber ich das super muss, weil da, ja, es ist einfach viele bekannte Sachen sind dabei. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Warehouse 13 und ja, was denn noch? Ja, so eine Cops-Serie. Also es ist nichts super Neues, aber man kann es gut anschauen. Also es hat auch wieder so ein seitlicher Daumen mit dem Hang nach oben. Ist okay. Das Fazit.
So, Erik, du hast ja mittlerweile schon alles geguckt. Denk dran, ja, nicht zu viel spoilern. Du sollst auf den Piloten maximal eingehen, beziehungsweise die erste Folge. Dich hat es offensichtlich so gereizt, dass du es bis zu Ende geschaut hast. Ich muss ja zugeben, ich habe es auch fast bis zu Ende geschaut. Mir fehlt, glaube ich, noch die letzte Stunde. Da bin ich noch mal kurz eingeschlafen. Deswegen muss ich da noch mal ran bei Gelegenheit. Aber bevor ich mein Feedback abgebe, Erik, wie sieht es bei dir aus?
Also, ich glaube, der Alex hatte noch das entscheidende treibende Element vergessen, nämlich die Tochter. Bei der Flucht vor diesen Bösewichten rennt die Tochter in diesen Raum rein.
Ah, das
Die
hat er
Tür
nicht
wird
gesagt.
die
Das,
Tür
genau,
wird
das wollte ich ja
verschlossen.
nicht. Das wollte ich ja nicht
Ach
sagen, um die
so,
Spannung
ja,
hochzuhalten für die Zuschauer.
das muss man noch sagen. Das ist doch das treibende
Also,
Element. Deswegen
naja, gut.
passiert das doch. Die Tochter rennt dort in dieses Zimmer rein. Die Tür geht zu. Dann wird die Tür geöffnet, dann ist sie weg. Das haben sie vorher auch schon ein paar Mal getestet. Das heißt, wenn man was nicht aus dem Zimmer kommt, in dieses Zimmer legt und man hat jetzt nicht diesen Schlüssel oder irgendwas, die Tür wird verschlossen, dann ist das halt weg. Also die testen das, legen irgendwas rein und ja. Genau. Und da ist halt dann seine Tochter weg und er weiß halt nicht, wo ist die hin. Und die forschen dann halt nach und er forscht halt nach und die stellen fest, es gibt sehr viele Objekte, das hast du ja auch schon gesagt. Und die haben alle so bestimmte Zauberkräfte und diese Objekte sind verteilt auf verschiedene Personen, die mit diesen Objekten irgendwelche Sachen anstellen. Und was ich noch hier toll fand, man sieht hier sehr, sehr viele bekannte Leute aus anderen Filmen und Serien. Zum Beispiel Juliana Margulies spielt da mit alias The Good Wife. Ja, also hat mich sehr überrascht, die dort zu sehen. Da dachte ich, was machen die da? Dann spielt Peter Jacobson mit, den man kennt aus Dr. House. Der hat da bei einigen Staffeln mitgespielt. Ja, also so viele in den Nebenrollen, so viele bekannte Leute. Und ich fand, dass es total gut gespielt ist und eine interessante Story. Ich hätte noch ein paar Kritikpunkte an der Serie an sich, weil, wie gesagt, ich habe es fertig geguckt. Ich fand schon, man hätte das noch ein bisschen länger machen können. Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Serie noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, speziell. Gegen Ende geht alles ziemlich hoppla hopp und so. Und ich hätte mir gewünscht, dass quasi diese einzelnen Objekte aus dem Zimmer, die ja alle eine bestimmte Funktion haben und die bestimmten Personen gehören, die damit Sachen anstellen, dass man das vielleicht ein bisschen mehr über eine längere Staffel ein bisschen zeigt. Also vielleicht auch nachforscht, wer macht da was und wer hat welches Objekt und warum und was stellt er damit an. Weil das sind schon echt coole Sachen, die da passieren. Ich will mal nicht vorgreifen, also da gibt es dann noch irgendwelche Brillen und Kugelschreiber und sonst was alles. Total absurde Sachen können. Also man denkt jetzt ja, Kugelschreiber, man soll einen Kugelschreiber schon können, aber können halt total absurde Sachen und die Leute nutzen das dann halt auch. Und man findet dann halt raus, jetzt kein Spoiler oder so, es gibt halt dann Sammler, die diese Objekte sammeln, weil die sich eben diese Zauberkräfte zu Nutzen machen wollen. Und ja, dann gibt es halt auch, wenn man wie aus Rollenspielen, wenn man es kennt, wenn man verschiedene Objekte mit diesen Zauberkräften miteinander kombiniert, kann man auch Sachen anstellen. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und wie gesagt, es sind nur sieben Folgen oder so. Ich fand es ein bisschen zu wenig. Also ich hätte
Ist
mir
das in
gern
Deutschland so
gewünscht, dass
aufgeteilt? Sind
da,
also
dass das noch
im
ein
Original sind
bisschen.
es 3 Folgen.
Nee, Quatsch, sind sechs Folgen. Sind sechs Folgen. Also im Deutschen sind es immer Doppelfolgen. Weil ich glaube, die erste heißt auch irgendwie The Key and the Clock gibt es. Also The Key ist Folge 1, The Clock ist Folge 2 und im Deutschen heißt, glaube ich, die Uhr, nee, die Schlüssel an der Uhr. Die Uhr, ne? Also ist quasi zusammengemixt. Und im Englischen sind es halt dann eigentlich zwei Folgen. Also die dritte Folge heißt dann The Comp und die vierte Folge heißt The Box und im Deutschen ist es auch wieder eine Folge. Also eigentlich nur im Deutschen drei Folgen. Und von mir, also Daumen hoch. Also ich habe es zu Ende geguckt. Das ist sehr spannend gegen Ende. Es ist richtig cool, was dann noch so passiert und wie die das dann einsetzen, so Zauberkräfte und was dann so das Ende ist. Ich meine, dass sie dann irgendwann die Tochter retten, das kann man sich ja wahrscheinlich denken. Aber der Weg dahin und was da alles so passiert, das ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und gerade auch diese guten Darsteller, die haben es halt wirklich für mich gerissen.
Geht mir auch so. Ich glaube, das ist auch eine der Serien, wo man relativ schnell merkt, ob sie einem liegt oder nicht. Es ist schon sehr starke Sci-Fi-Elemente und wie du schon gesagt hast, so Rollenspiel, auch Elemente wiederum, die da schnell zum Tragen kommen. Und dieser besondere Reiz ist zum einen, wie gesagt, die Suche des Vaters nach seiner Tochter, zum anderen diese unterschiedlichen Gegenstände, die unterschiedliche Zauberkräfte, nenne ich es jetzt mal so, haben. Und dann wiederum auch diese unterschiedlichen Side-Character, die sehr, sehr seltsam sind. Also einer, der immer wieder auftaucht und dann diese unterschiedlichen Aspekte dieser Serie. Also die macht schon Spaß. Die nimmt sich nicht ganz so ernst. Man muss es natürlich sagen, also es ist halt so ein sehr Fantasy- Sci-Fi angehauchtes Ding, aber wer sowas mag, der wird da echt voll auf seine Kosten kommen. Und bei mir war es auch so. Also ich habe dann mehr oder weniger das am Stück durchgeguckt. Ich habe es echt gemocht und es liegt zum Teil auch daran, dass die Schauspieler halt wirklich das Ganze gut und überzeugend rüberbringen. Und also ich habe da gar nichts groß dran auszusetzen. Das ist, wie Alex schon gesagt hat, zwar eine Serie, die ja schon ein bisschen älter ist, ne? 2006 kam sie raus, aber Gott, damit kann ich leben. Also ich habe das jetzt nicht so als Kritikpunkt gesehen und schön finde ich halt auch, dass es eben, wie Erik, war das nur im Deutschen, waren es nur 6 Episoden oder auch nur 3?
Nee, im Deutschen waren es glaube ich 3. 3, die halt quasi Doppel-Episoden, man sieht das hier bei Watch Ever, das heißt dann halt der Schlüssel okay, und die Uhr. Das sind im Original eigentlich 2 Folgen.
Im Original sind es auch nur 3 ja. Folgen. Also das, also ich kenne es auch nur so, also ja, Original, The Key and the Clock.
Ja, bei Watch Ever hast du, aber als es damals gesendet wurde, war es halt eine einzelne Folge. Also ich glaube, im Wikipedia-Eintrag siehst du, dass es eigentlich, also The Key ist die eine Folge und The Clock ist die andere Folge. Man merkt auch dann, wenn man das schaut, merkt man genau, hier wäre die
Folge. Wie auch immer, also ob jetzt 3 Doppelfolgen oder 6 Einzelfolgen, es macht schon wirklich Spaß und aufgrund der Verfügbarkeit, wie gesagt, ihr könnt es auf diesen Streaming-Plattformen Watch Ever, Love Film euch anschauen oder ich glaube, die DVDs kosten auch nicht mehr die Welt. Also da seid ihr vielleicht auch schon mit gebraucht oder nicht gebraucht mit dem 10er dabei. Ich habe jetzt nicht vergessen zu gucken. Also relativ günstig und eine schöne kleine Mystery-Serie, die, was ich halt so mag, so abgeschlossen ist, in relativ überschaubarer Zeit zu sehen. Und was es wohl mal noch geben sollte, was mich wieder gereizt hat, was dann aber, wie sie haben die Macher das so nett gesagt, die Ideen dafür, also seit 2006 immer mal wieder, es ist aufgetaucht, soll als Comic fortgesetzt werden, die Serie. Und 2012 oder 2013 ist dann wohl das Skript und die eigentliche Handlung endgültig in diesem Lost Room versunken und keiner weiß, wo es ist. Und naja, also es wird da keine Fortsetzung in irgendeiner Form geben, weil Erik hat das schon gesagt, also Potenzial hätte diese Serie sicherlich entweder eine längere Ausweitung oder dieses generelle Setting halt nochmal aufzugreifen. Potenzial hat das auf alle Fälle, aber ich glaube, weiß nicht, ob die Einschaltquoten damals zu schlecht dafür waren oder ob das grundsätzlich nicht so ganz hinkommt. Ansonsten sehr, sehr nette Serie, die man wirklich empfehlen kann, die wirklich Spaß macht zu schauen.
Mich wundert bei IMDb, muss ich das da aufruft, da gibt es, wenn man bei Cast reinschaut, da gibt es irgendwie eine halbe Seite mit Namen, wo hinten steht Unknown Episodes. Also ich glaube, die haben vielleicht sogar noch mehr gedreht, aber dann irgendwie das nicht verwendet oder so. Da gab es bestimmt noch irgendwie mehr Episoden und haben sie es irgendwie zusammengekürzt oder sowas. Also da gibt es so bestimmt hier 20, 30 Darsteller, wo da steht Unknown Episode.
Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Wie gesagt, Helix, True Detective, Lost Room, wenn ich jetzt können mich zwischen True Detective und Lost Room, also Lost Room ist definitiv für mich spritziger erzählt, ist aber auch vom Niveau her seichter. True Detective ist schon ein bisschen mehr so, ja, man könnte fast sagen, das intellektuelle Fernsehen, obwohl das schon ein bisschen zu viel wäre. Helix ist dann eher so ganz seicht, hat meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Schade. 3 Serien, aber von denen wir keine eigentlich wirklich abraten können, weil so schlecht sind sie alle nicht. Sie sind halt manchmal hier und da auch noch nicht so überzeugend. Ja, Erik, Alex, habt ihr noch irgendwas oder sollten wir dann Schluss machen?
Ich hab nichts mehr.
Also war mal ganz erfrischend.
Ja, ne, man merkt also so dieser leichte, spritzige Unterton, diese Schwere, die Annemarie sonst hat. Nein, Quatsch. Also, Annemarie hat sie gesagt, wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann wird auch das Glasfaserkabel in Berlin angekommen sein. Dann geht es auch wieder etwas schneller. Gut, dann war es das. Wenn ihr Tipps, Empfehlungen, sonst welcher Art habt, dann immer rein in die Kommentare. Also, wir nehmen diese auf. Wir haben für den nächsten Podcast schon geplant, wird noch nicht verraten, was.
Haben eigentlich Kommentare.
Haben wir, aber ich habe jetzt da das.
Wir hatten doch sehr viele. 16 hatten wir beim letzten. Vielen Dank dafür, ne? Genau. Luise hatte ein bisschen was zu meckern gehabt. Dann
Okay,
wurden
warum
wir
nicht?
hingewiesen auf die norwegische Serie Helfjord. Vielen Dank für den Hinweis. Die haben wir schon eine Weile auf dem Radar und die haben wir uns auch schon angefordert über den
Genau, die wird dann
Pressevertreiber.
wahrscheinlich in der
Und das kommt, glaube
übernächsten
ich,
Jahr, würde
in
ich einfach
einer der
mal so
nächsten
behaupten,
Folgen.
werden wir die
Ja.
mit aufnehmen, weil wir mögen die
Ja.
schwedischen Sachen.
So lange müsst ihr da mal noch drauf warten. Ja, aber vielen Dank für den Tipp. Ja. Genau, was haben wir hier? Paco Luis hat noch jemand dunkle Erinnerungen und hat jemand ein bisschen was gefunden gehabt? Der oder die Bertha?
Ja, die
Ja,
hatte gesagt,
wahrscheinlich
das ist der
nicht
Erik,
die.
das sind auch Mädels, dass sie geguckt haben, aber sie trotzdem wahrscheinlich ihre Erinnerung nicht mehr auffrischen will.
Ach so.
Deswegen nochmal ans Herz gelegt, The Returned, echt klasse.
Dann gab es noch Diskussionen über Abwaschen und Aufwaschen. Ich möchte da nur mal kurz in die Runde werfen. Wie nennt ihr dieses technische Gerät, was bei euch in der
Mutti?
Küche steht? Ist das
Brau.
Geschirrabspüler oder Geschirrabwascher oder heißt das Geschirrspüler? Nur mal so als Hinweis.
Ah, da fand ich den Kommentar von Benno aber wesentlich griffiger, wenn man dann zwischen Abwaschen und Aufwaschen wählen müsste, ne? Der Dreck wird ja auch abgespült und nicht aufgespült. Also insofern, ne? Sehr schön.
Wirklich.
Also wie gesagt, da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich freue mich auf Kommentare. Wir freuen uns alle. Wir lesen die in der Regel auch immer und gehen dann im nächsten Podcast oder so drauf ein. Steff, The Millers, hat Annemarie gesagt, kannst du gucken? Ich habe zwar auch, ich wollte eigentlich mal weiter gucken. Das ist eigentlich ein guter Grund, nochmal weiter zu gucken. Ich fand das eigentlich ganz lustig. War ein sehr seichter Humor, aber sehr nett irgendwie. Gut, dann soll es das aber jetzt auch wirklich gewesen sein. Geht auch ohne die Annemarie relativ lang. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net
Hallo und herzlich
Hat
willkommen.
Erik lacht die
War ja das
Frau.
letzte
Es
Mal
dauert
lustig hier
jetzt.
mit dem, war das letzte Mal lustig hier mit dem Outtake hier mit dieser Radioshow.
Ein
Und
Hinweis für die.
naja, die dritte Serie im Bunde ist nochmal. Die dritte
Das
Serie
war
im
ein
Bunde.
komisches.
Ah, halt mal die Klappe ja jetzt da hinten. Menschenskinder. Das ist ja schlimmer, als wenn Annemarie da ist. Jetzt habe ich die CD vergessen. Dem Jack aus.
Post.
Wie hieß denn das? Die Serie, die ich dir einmal geschenkt hatte, Erik, in der ersten Staffel. Der hat bei.
Du hast mir eine Serie geschenkt.
Ja. Oh, wie
Game
hieß
of
denn die?
Thrones.
Nee, warte mal.
Habe ich mal bekommen. Live habe ich mal bekommen.
Puls.
Nee, die
Das
habe ich
ist
nicht
nicht.
geschenkt bekommen.
Weiß es nicht.
Aber
Mit
Deborah
was
Messing.
hast du mir für sehr. Ach, hier, Will and Grace
Ja,
hast du mir
genau.
geschenkt? Genau.
Genau. Also,
Genau.
Cut.